Jetzt komme ich sozusagen zum Altmeister der Skisportgeschichte, wenn ich das so sagen darf. Gerd Falkner, der letzte Redner in unserer Runde. Er war jahrelang Direktor des Skimuseums in Planegg, ganz hier um die Ecke sozusagen, und ist auch in enger Beziehung sozusagen zum Alpinismus, obwohl wir ja alle Kenntnis haben von der durchaus nicht ganz spannungsfreien Beziehung zwischen Skisport und Alpinismus, oder? Kann man das so sagen? Aber gehst du vielleicht nachher selber drauf ein? Sowohl als auch. Ja, also er hat einen ganz komplizierten Titel, den er erstmal selber erklären muss. Den versteht, glaube ich, außer mir fast jeder, aber vielleicht erklärst du mir das auch nachher nochmal, was das bedeutet. Alles Gute.
Ich werde mich relativ streng reglementieren, sonst komme ich nämlich nicht durch, wie das meistens so der Fall ist. Und ja, das ist das Thema, über das ich heute spreche. Eigentlich ist im Abstract alles, was ich dazu ergänzend sagen würde, schon geschrieben, deswegen lasse ich es weg und will nur hier sagen, aus einer Standortbestimmung, je mehr ich eingestiegen bin und die Erkenntnis gewann, du bist noch nicht bei der Standortbestimmung, du bist bestenfalls auf dem Versuch dahin, habe ich das dann also nochmal in der letzten Fassung umformuliert und einen Werkstattbericht, das müsste jetzt eigentlich, wenn ich PowerPoint ausgenutzt hätte, nochmal in großen,
bitte am Mikrofon bleiben.
In großen, na du weißt ja, das ist eigentlich nicht so meine Art, wenn ich hier nicht rumtanzen kann, bin ich nur die Hälfte wert. Ja, bitte die nächste Folie. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie das immer ist. Ich habe an diesem Buch ja im Hintergrund auch mitgearbeitet und irgendwann brauchte ich es, weil jemand von mir zu dieser Problematik was wissen wollte und auf einmal, nächster Klick bitte, habe ich mich gefragt, wieso denn eigentlich immer Skisport nur in der bildenden Kunst, und habe mir dann ein paar Fragen, die man dort sieht, zurechtgelegt, die ich dann natürlich, bitte die nächste, dann auch beantworten wollte, so das war dann die selbstgestellte Frage. Das Ganze geht dann bei mir eigentlich seit Jahrzehnten so, dass ich im nächsten Schritt in einem Wust von Begriffsbestimmungen und Definitionen lande, weil ich merke, ich benutze zwar die Begriffe in der richtigen Form, es würde niemanden auffallen, aber je tiefgründiger ich da einsteige, stelle ich fest, da sind eigentlich auch bei mir so im Alltagsgebrauch diffuse Begriffe. Also schärfe ich die, habe ich gemacht, überprüfe, wie ist das mit anderen, die es so in der Öffentlichkeit gibt, und war positiv überrascht, das hat alles übereingestimmt, und wo ich wirklich großen Erkenntnisgewinn auch gezogen habe in der Auseinandersetzung, war die Konvention des immateriellen Kulturbegriffes. Als ich die dann das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, ja, genau so siehst du das auch. Und dann war ich erstmal schon ein Stück weit beruhigt. Ja, nächste bitte. Dann überlege ich mir natürlich, wie ist denn das, wenn man davon ausgeht, dass also irgendetwas, was man gemacht hat oder was irgendein anderer gemacht hat, in andere Form überführt, also zum Beispiel transformiert, so habe ich es hier genannt, in Kunst oder Kultur. So, gehen Sie bitte mal beim nächsten. So, dann stellt sich das heraus, dass es also natürlich mit dieser Naturerfahrung, Naturerlebnis zusammenhängt. Bitte das nächste. Dass es objektiver Gegebenheiten dazu bedarf, sonst kann man das nicht erfahren. Und wenn man es nicht erfahren hat oder eben Erfahrungen von anderen übernimmt, die einem davon berichtet haben und so, da gibt es ja in der Geschichte die unterschiedlichsten Beispiele auch, dann kann man das also auch nicht wiedergeben. Und dann kommt es auch, bitte die nächste, nochmal dazu, dass man das auch nicht entsprechend zum Beispiel realistisch rüberbringen kann. Und die letzte, ja, und dann findet man Beispiele, wo das auch wieder zurückwirkt. Also das Transformierte wieder zurückwirkt auf die, nennen wir es, Skipraxis. So, bitte die nächste. Ja, und dann habe ich versucht, mir das erstmal zurechtzulegen und den Oberbegriff der Skiwelt geführt. Annette, du hast ja heute schon über Nansen gesprochen. Diesen Begriff habe ich mir von Nansen geholt, der ja in seinem berühmten Werk auf Schneeschuhen durch Grönland immer auch davon spricht, dass die Skilauf, die Skigeschichte eine völlig eigenständige Welt ist, die sich von allen anderen Dingen unterscheidet. Diese These will ich jetzt nicht diskutieren, begreiflicherweise, aber ich dachte, dann nimm doch einfach mal im nansischen Sinne da diese Skiwelt als Oberbegriff, bitte. Und dann, wie ich es mir vorgenommen hatte, auf der einen Seite die Skikultur und was man sich darunter nicht nur vorstellen muss, sondern was sich auch darunter wiederfindet in dem Skileben schlechthin. Bitte die nächste. So, es geht dann hier bis zur Skireligion runter und dann auf der anderen Seite die Skikunst. Danke, Moment. Skikunst schaffen war eigentlich relativ einfach und natürlich habe ich auch sofort da ein Bild drunter setzen können, was dafür steht. Und dann stieß ich, bitte die nächste, noch auf diese Seite, die ich bis dahin zwar in der Praxis natürlich jeden Tag auch vollziehe, wenn ich im Schnee bin, aber diese Sicht hatte ich noch nicht, dass man daraus durchaus auch dieses Problem des kunstvollen Skifahrens sehen kann. Und das muss man nicht teilen, aber es ist ohne weiteres dort unterzubringen. Und bitte, dann habe ich mal geschaut, was so an Entwicklungen von denen, die es machen, darunter gefasst werden könnte. Ich kenne es von früher bei den Skilehrerkursen und so. Wir hatten da immer Einheiten, wo wir uns vorgenommen haben, wir fahren perfekt. Wir gleiten über den Schnee, wir sind ästhetisch, elegant, schön. Aber natürlich ist inzwischen da viel mehr hinzugekommen. Wer die Ariel zum Beispiel sieht, der kommt mit den entsprechenden Drehungen, Wendungen, Seiti gar nicht mehr zurecht. Und ich bin durchaus geneigt, dazu sagen, auch das könnte man hier weiterentwickeln. Bitte die nächste. Ja, und dann versucht man natürlich, das irgendwie zu fassen, es irgendwie möglichst offen zu gestalten, dass man dann alles das, was man zu finden hofft und dann auch findet, irgendwie zuordnen kann. Ja, das ist also hier ein Versuch, sich daran zu orientieren. Und jetzt bitte das nächste. Ja, und nun bin ich da, wo ich dann zwangsläufig auch landen musste. Ich hatte ja in der These behauptet, das gibt es schon immer von Anfang an. Und ich habe hier zwei der ältesten und auch berühmtesten Steinzeitzeichnungen, Felszeichnungen genommen und möchte unter diesem Kontext heute bloß mal darauf hinweisen, es sind ja einige hier, die Sport studiert haben. Ich weiß ja nicht, wie ihr reflektiert, was in der Biomechanik ist. Ne? Aber da spielt natürlich die Körperschwerpunktbestimmung eine große Rolle. Schaut euch die mal an, die Figuren, die dazu in der Lage sind. Guckt mal, wo hier der Körperschwerpunkt liegen müsste in beiden Figuren. Und ihr seht, der hat die genau richtige Haltung. Genau so müsste man dieses System Körper-Ski in der Praxis bewegen, damit man die Bewegung erfolgreich vollziehen kann. Ja? Ich behaupte einfach, der das gemacht hat, der wusste genau, wie es geht. Der hat es höchstwahrscheinlich selbst gemacht, weil die das zu der Zeit eben wahrscheinlich alle gemacht haben. Da gibt es ja genügend Aussagen in der Skigeschichte und in der Skiliteratur. Ja, und was man auch gefunden hat, hier zum Beispiel beim Skihaser, wurde also auch nachgewiesen, dass es da Speer- und Pfeilabdrücke gibt. Das wurde also auch zu rituellen Handlungen im Jagdzauber verwandt. Bitte die nächste. Jetzt mache ich einen großen Sprung, bin also ein paar tausend Jahre weiter. Wengslin, einer der berühmtesten Skimaler, findet man in Norwegen auch in den entsprechenden Galerien und Museen. Auch erst einmal, dieses Bild ist 1869 entstanden. Dieses Bild ist eines seiner berühmtesten Gemälde. Es zeigt die Birkenbeiner. Wir kennen aus der Geschichte, das sind also reale Gestalten, Skvella und Skugga. Und das kleine Kind, was wir hier sehen, das ist der spätere König Hakon Hakonsson. Diese Geschichte ist also real. Und nun kann ich auf die technische Seite wieder hinweisen. Der Maler hat auch hier die Haltung, Körperschwerpunkt und so weiter exakt getroffen. Er hat also auch hier gewusst, was er macht. Und hier sehe ich auch eine bestimmte Wechselwirkung. Das Bild erzählt die Geschichte. Aber die Geschichte wird im Grunde genommen hier auch bildlich dargestellt. Es ist also ein Hin und Her, ein Hin und Zurück, ein Sowohl als auch. Und das zeichnet also diese Problematik hier auch aus. Und es geht sogar noch weiter. Auch zwei Gemälde von ihm, das war eines seiner Lieblingsmotive. Die Körperhaltung sieht man wieder, genauso, ich denke, der eine oder andere hat schon gemacht, wenn man mit dem Stab auf einer entsprechend steilen Piste fährt, hat man die Körperhaltung genau so, hier ebenso. Was aber interessant ist, der als erster deutscher Skiläufer geltende Oberförster Ulrichs aus dem Harz im Braunlage, erzählt immer wieder selbst, ich habe ja darüber verschiedentlich publiziert, da kann man es im Detail nachlesen, dass er, als er beauftragt wurde, diese hohen Schneebrüche im Harz zu erkunden, wo er gar nicht reinkam, dann auf diese Idee kam, das Bild gesehen zu haben. Dieses Bild hat er nach eigener Angabe in einer Illustrierten gefunden. Mit diesem Bild ist er dann zu einem örtlichen Stellmacher gegangen und hat von diesem, nach diesem Bild, die ersten Ski für sich anfertigen lassen. Also über diese Story, die kenne ich natürlich bis ins letzte Detail, könnte ich stundenlang allein referieren. Aber hier sieht man wieder, der hat das Bild gehabt, also dieses Kunstwerk, ja, und hat von diesem Kunstwerk ableitend sich sein Skigerät gebaut für die Skipraxis. Halte ich zumindest für erwähnenswert. Bitte? Ja, dann bin ich also weitergegangen, weil ich ja hier schon noch immer in dem bildlichen Bereich auch war. Bitte? Und habe jetzt geschaut, was ist zum Beispiel in der Literatur, was gibt es dort an Gedichte, an Lieder und so weiter und so fort. Und die Ausbeute war exorbitant. Natürlich nehme ich mir hier Hermann Hesse vor, auch deshalb, weil es eines meiner Lieblingsgedichte ist. Aber Hesse war ein exzellenter Skiläufer, bitte das nächste. Er hat auch Ski- und Gebirgsbilder gemalt. Er war selber mit seiner ganzen Familie, die dem Vernehmen nach auch alle hervorragend Ski gelaufen sind. Der Einzige war eben Mann, der sich auch immer sehr negativ über Skifahren geäußert hat. Aber Hesse hat irgendwann mal geschrieben, das hat er nur gemacht, weil er der Einzige war, der es nicht konnte. Und hatte also einen gewissen Neideffekt dort. Bitte das Nächste. So, und dann sind wir schon bei den großen Alten. Walter Schmidt-Kunz. Ich lasse jetzt mal die Nazi-Vergangenheit von einigen hier völlig unberücksichtigt. Das wäre ein großes anderes Thema noch, an dem ich auch gerade in Bezug auf die Person Schmidt-Kunz bin. Aber es ist natürlich so, dieses Skibrevier, das war eigentlich das, was jeder Zünftige hatte. Ich verwende seit einigen Jahren wieder diesen Begriff des Zünftigen und schließe damit natürlich auch die Nicht-Zünftigen aus, auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber das Skibrevier hatte jeder, entweder in der ersten und in der zweiten Auflage. Und Schmidt-Kunz war ein hervorragender Bergsteiger, ein exzellenter Skiläufer, hat unter anderem die Kultzeitung Der Winter herausgegeben. Da, wo Trenker draufstand auf den Büchern, war meist zu einem hohen Prozentsatz Schmidt-Kunz drin. Ja, dieses Skibrevier habe ich heute noch im Rucksack, wenn ich auf die Hütte gehe. Bitte das Nächste. Und das ist eine geniale Dichtung. Diese Skikantenkantate, ich muss ehrlich gestehen, es ist mir nie gelungen, die auswendig zu lernen. Ich habe dann immer die kleine Karteikarte mit diesem hier mit, weil ich die so genial finde. Und so geistreich auch, dass es eigentlich schon für sich spricht, was für Formen Skikunst annehmen kann. Das ist übrigens in dem Skibrevier, du willst doch nicht sagen, dass du das Skibrevier nicht zu Hause hast. Das will ich doch mal hoffen. Okay, so, aus Zeitgründen, entschuldigt, hetze ich ein bisschen durch. Aber ich habe es natürlich auch dabei und ich bin auch gern bereit, das dann vorzulesen. Ja, wie weit geht diese kulturelle Problematik? Ne? Jeder von uns weiß, es gibt Schlafkultur. Letztens hat mir einer was von Friedhofskultur erzählt, der nächste was von Weinkultur, Esskultur sowieso. Der Schmidt-Kunz hat sich in dieser Richtung sehr verdient gemacht. Er war der Meinung, dass diese Gruppe der Skiläufer, das ist übrigens der traditionelle alte Begriff, ne? Wenn sich einer wundert, warum sage ich nicht Skisportler, früher war alles Skilauf und ist der traditionelle Begriff, eben eine eigene Sprachkultur besitzt. So, und hat das, was er dazu gefunden hat, in dieser Skiläufersprache veröffentlicht. So. Er war auch der Meinung, dass sich auf den Skihütten eine eigene spezifische Esskultur entwickelt hat und hat ein entsprechendes Kochbuch geschrieben, was übrigens in den 20er Jahren ständig vergriffen war und immer wieder neu aufgelegt wurde. Also er muss den Zahn der Zeit getroffen haben, bitte. Ja, und nun zu den Großen. Es ist auffällig erstmal, dass wir unter diesen frühen Skiläufer überhaupt keinen haben, den man ja, als Bauer oder als Arbeiter bezeichnen könnte. Es sind alles die Honoratoren, es sind Bildungsbürger, es sind die bürgerliche Masse bis hin zu adligen Offizieren und so weiter und so fort. Dazu gehört Wilhelm Paulke, das ist der Gründungsvater sämtlicher deutsch sprechenden oder deutschsprachigen Skiverbände, Schweiz, Österreich, Deutschland. Er ist Begründer des Mitteleuropäischen Skiverbandes, wo diese drei dann zusammenkamen. Und das war der erste internationale Skiverband der Welt überhaupt, ne, wo sich nationale Skiverbände vereinigt haben. Auch über Paulke habe ich zigmal publiziert, kann man alles nachlesen. Polke war aber eben auch ein exzellenter Maler. Polke war, jetzt bitte das nächste, auch unterwegs in der Steinzeitkunst, wie er es nannte. Polke hat Lieder geschrieben, bitte das nächste. Polke hat Bücher geschrieben, die habe ich jetzt hier rausgelassen. Und er galt in seiner Zeit als ein exzellenter Ski- und Bergfotograf. In Karlsruhe ist ja, soweit ich weiß, gerade eine Ausstellung seiner entsprechenden Bilder. Und natürlich habe ich auch ein besonderes Schmankerl mitgebracht. Ich habe für das Deutsche Schiefenmuseum vor einigen Jahren dieses Bild von Polke gekauft. Er hat hier in der Nähe am Ammersee gelebt zu der Zeit und es ging ihm wie allen anderen ja mit den Lebensmittelmarken und so nicht sehr gut. Also hat er diese Bilder für den Schwarzmarkt hier gemalt und hat versucht, dann hier in München dieses Bild gegen Lebensmittel entsprechend einzutauschen. Das ist also eine große Rarität, weil wir ansonsten von Polke Skibilder, Bergbilder und so weiter kennen. Ich bin ja sehr eng über Jahre verbunden gewesen mit seinen Enkeln, die mir da viel zugänglich gemacht haben. Aber das ist wirklich was ganz Besonderes. Bitte schön. Ja, der nächste, der ganz Großen. Du hast mich vorhin gefragt, Skiverband, Alpenverein, da gibt es Sachen und Synergien, die man vielleicht lieber gar nicht wissen will. Okay. So, Polke, jetzt bin ich ja bei Dinkelacker, ebenfalls einer der ganz Großen auf der ganzen Palette, Skilieder, Gedichte, entsprechende Publikationen. Zweimal Skiverbandspräsident und auch Komponist zahlreicher Skilehrer. Und hier deute ich es nur mal an, ja, für seine Verdienste im Skiverband wird er belohnt mit der Führung der reichsdeutschen Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins als Stellvertreter von Seyss-Inquart. Ja. So viel nur hier. Mehr will ich dazu heute nicht sagen. Bitte die nächste. Aber was ihn in der Ski-Community faktisch damals unsterblich macht, er schafft die Regeln. Ja, diese berühmten Skigebote, danach richten sich alle. Und wenn man die im Einzelnen mal liest, auch wenn man eben Skilehrer selber ist, und schaut, was er da in diese kleinen Verse bringt. Das ist die Methodik des Skilaufs schlechthin. Das ist das gute Benehmen. Das ist der Respekt, den man sich gegenseitig erbringt, gerade unter den beengten Verhältnissen in den Skihütten. Das war über Jahrzehnte der Maßstab, wie man sich als Skiläufer richtig verhält, sozial verhält. Ne? So, da ist noch ein nächstes. Da geht es dann weiter. Und nun bitte, ja, das ist eigentlich der große schlechthin. Zill. Habe ich ja in meiner letzten Nummer als Chefredakteur der FD Snow noch eine große biografische Skizze geschrieben. Das war mir ein Bedürfnis, das nochmal zu machen. Zill ist eigentlich einer der Antreiber und ein vielfältig hochtalentierter Mensch im Bereich sowohl der Skigeschichte, der gesamten Skikultur und der gesamten Skikunst. Bitte das nächste. Das ist zum Beispiel eine seiner Aquarelle. Ich besitze inzwischen zwei Originale von ihm. Die pulverigen Schichten war ein Buch, was in vielen, vielen Auflagen wegging. Ich weiß aus dem Schriftwechsel, dass Karl Diem das als eines seiner Lieblingsbücher bezeichnet hat. auf das er verschiedentlich immer wieder hingewiesen hat. Und ja, dann war Zill als Chefredakteur von Der Winter jener, der eine große Gruppe von Skimalern um sich versammelt hat. Da ist es auch ein Thema, woran ich jetzt arbeite, aber es ist verdammt schwer, die Lebensdaten und so von jedem Einzelnen zu finden. Deswegen sind ja nur einige, von denen ich da schon erfolgreich war, wie eben Thier Wieland oder bitte der berühmte Walde, den kennt fast jeder, dessen Bilder bringen heute noch 50, 100.000 so mal locker auf einer Auktion. Das haben dieses Glück haben die meisten nicht gehabt. Ich weise auch mal auf die unterschiedlichen Stilrichtungen und so dran. Ja, in dieser Gruppe, die ja über viele Jahre dort mit und unter ihm zum Teil gearbeitet hat, da steckt unwahrscheinliches Potenzial drin. Gut, dass Karin Rase jetzt nicht hier ist, die ich sonst immer ausbeute mit ihrem Spezialwissen. Ich bin ja kein Kunsthistoriker, sie schon. Und die kann dort also auch sehr helfen. Ja, hier zum Beispiel und wieder, guckt euch an, wo muss der Körperschwerpunkt liegen. Der weiß genau, was er macht, ne, der Maler hier. Guckt die Armhaltung an. Heute würde man hier vorne sagen, technischer Fehler, Arm zu hoch. Aber in den 20er, 30er Jahren, noch Anfang der 50er Jahre, war der Langläufer genauso unterwegs. Bitte. Und den habe ich hier aufgenommen, nicht weil es was ganz Besonderes ist in malerischer Hinsicht, das ist es nicht. Aber der Zill, die Truppe, die er um sich sammelte, das war ein zusammengewürfelter Haufen in jeder Richtung. Sowohl stilistisch, malerisch, aber vor allem auch politisch. Ne? Da waren ganz Linke und eben auch solche wie Karl Diebisch, der eben der Kunstberater von Himmler dann gewesen ist, und ein berühmter Porzellanmaler auch gewesen ist, der gehörte also auch zu diesem Kreis. Und die Quellen, die ich bisher kenne, deuten darauf hin, dass sie offenbar über politische Sachen dort auch gar nicht gesprochen haben. Sonst, glaube ich, hätten sie unweigerlich in Konfliktsituationen kommen müssen. Bitte? So. Ja, einer aus der großen Verwandtenfamilie von Arnold Luan, den kennt, denke ich, auch jeder, der sich mit Skisport auskennt, gilt schlechthin als der Vater des alpinen Skilaufs. Walter Amstutz gehört dazu, steht hier für Skifotografie. Bitte schön. Ja, dann habe ich geguckt, was habe ich denn nun schon und was muss ich weglassen? Und das ist noch längst nicht alles, bitte. Und nochmal rausgegriffen ein paar Sachen, die ich vorher selbst nicht auf dem Schirm hatte, als Kunst, obwohl sie in meiner eigenen privaten Sammlung waren. Ja, erst in der Beschäftigung ist mir klar geworden, es gab in den 20er Jahren Läden, die nur Scherenschnitte verkauft haben. War für mich in dem Moment unfassbar. Und da gab es eine Truppe, die nur Skischerenschnitte gemacht haben. Für mich Kunst. Ich unterscheide jetzt hier nicht zwischen gehobener Kunst oder Trivialkunst. Es hat alles seine Berechtigkeit in dieser Gesamtheit. Bitte schön. Nochmal Plischke. Die Karikatur als eigene Sparte. Habe ich eine Riesensammlung privat? Danke. So. Die Postkarten. Skipostkarten. Es gibt keine Großveranstaltung oder wo die Macher sie wenigstens als groß gesehen haben, wo du nicht entweder schon in den Unterlagen wenigstens eine Postkarte hattest, meistens aber auch ganze Sets, und die wurden für die Kommunikationskultur genutzt. Wenn so ein Verein fuhr, waren ja nicht alle dabei, die zu Hause waren, die kriegten dann eben die Postkarten. Und was ich hier zusammengeführt habe, sind nur Künstlerpostkarten, die also auch einen besonders hohen Wert haben. Wer mal bei eBay eventuell solche Dinger kaufen will, der wird sich wundern, was hier manche Karte dort auf den Tisch zu legen ist. Bitte schön. Die Buchillustration als eigenständig, bin schon im Eilen. Die Buchillustration als eigenständig, bitte. Die Skulptur, hier sieht man genau, hier ging es ihm nicht darum, die Bewegung richtig. Hier sollte die Persönlichkeit rausgestellt werden. Ich bin ich, sagt diese Figur, die ich für viel Geld fürs Deutsche Skimuseum gekauft habe. Die Skilieder. Noch 1960, 70 wäre gar keiner auf die Idee gekommen, auf Skifahrt zu gehen, ohne sein Skiliederbuch im Rucksack zu haben. Ja? Ein Riesenfeld, was überhaupt noch nicht bearbeitet ist. Kennzeichnend für diese Gruppierung war, dass sie technische Neuerungen, sobald sie da waren, sofort skispezifisch nutzten. Rundfunk, Fotografie, Film. Die Skifilme, ihr habt vorhin über die Initialzündung gesprochen, ja, der weiße Rausch war der Straßenfeger und danach setzte die nächste große Explosion des Massenskilaufs ein. Die Leute gingen in den Film, waren begeistert, strömten anschließend zum Skilauf in die Berge. Bitte schön. Das ist aus der weiße Rausch. Nächste. So. Und hierauf möchte ich ganz besonders hinweisen, Ex Libris. Sammler kennen das auch schon, aber ich habe erst so, ja, vor 10, vielleicht bestenfalls vor 15 Jahren die hohe Bedeutung erkannt, wenn man sich mit Biografien auseinandersetzt. Das war ja alles Bestandteil des Bildungsbürgertums. Jeder hatte eine Bibliothek und ein Ex Libris zu haben, war ein Statussymbol. Diese Experten, die vorne dran standen, auch als Führungsfiguren, hatten alle ein Ex-Libris. So, und da ich bei den Biografien, die ich darüber geschrieben habe, solche Dinge hatte, sage ich heute, diese zwangsweise reduzierte Darstellung sagt unheimlich viel über die Persönlichkeit aus, die sich ja dieses Ex-Libris selbst geschaffen hat. Ja, also da kann ich nur sagen, wer auf dieser Strecke auf ein Ex Libris irgendwo stößt, unterschätzt das nicht. Das hat einen ganz hohen Aussagewert für die Persönlichkeit. Ja, und nur angedeutet, die Skireligion mit den entsprechenden Bräuchen, mit, du weißt ja, ich habe ja darüber auch schon international etliche Male referiert, mit den Gebeten und so weiter, ja, die aus dem streng religiösen Bereich in den, ja, volkstümlich religiösen Bereich auswandern. Das hat alles eine durchaus religiöse Bedeutung auch, bis hin, dass es inzwischen auch Kirchen gibt, wo in den Buntglasfenstern ein heiliger Skiers auftaucht, den es eigentlich nirgends gibt. Da kann man sich in Religionsgeschichte belesen, wo man will, da ist nichts, bitteschön. Ja, und damit bin ich nun, man verzeihe mir, dass ich ein bisschen gehetzt bin, am Ende angelangt. Und auch ich rede nicht nur, das ist aus dem letzten Winter, einmal auf der Sellerrunde und einmal auf einer Wölbe im Harz. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich auch verstanden, was du mit deinem Titel gemeint hast. Das war ein großartiger Überblick über Skikultur und Skiwelt und mit vielen Anregungen, in welche Richtung man ja auch in Zukunft, auch nach deiner aktiven Zeit, möchte ich mal sagen, noch forschen kann für viele weitere Generationen.
Ja, das ist der große Vorteil, wenn man aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit.
Ja, das ist doch toll. Ja. Prima. Also, ja, bleib ruhig noch vorne. Es gibt ja sicher noch einige Fragen an dich. Wer möchte Gerd Falkner was zur Skikulturgeschichte fragen? Oder alle sind inzwischen hungrig, wir sind über der Zeit, ich weiß wohl, aber es gibt noch Mittagessen für uns, keine Sorge. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, Gerd, dann bleibt nur, wie gesagt, der Dank an dich und die Hoffnung, dass du noch viele Jahre aktiv in der Skigeschichte tätig bist und solche Anregungen geben kannst. Ja, jetzt muss ich noch eine kurze Ansage machen. Das Essen wurde für uns warm gehalten. Wir beginnen aber die Nachmittagssession erst um 14 Uhr mit entsprechender Verspätung, sodass wir also jetzt noch genügend Zeit haben, uns beim Mittagessen in gebührendem Abstand zu unterhalten. Bitte nicht vergessen, die Maske aufzusetzen, die Hygieneregeln einzuhalten. Das ist für uns alle und für den Veranstalter von großer Bedeutung. Ja.